Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit, freue mich, dass du da bist.
Hallo Christoph.
Wir haben heute ja ein Thema, wo wir back to the roots gehen. Wir gehen an den, ja nicht Urschleim ran, aber so an die Basics. Sag meinem Sohn nochmal Basics, Basics, Basics beim Fußballtraining. Muss erstmal die Grundfähigkeiten und daran kannst du dann aufbauen. Hat immer keinen Bock drauf. Mhm. So, können wir immer eine Minute trainieren und dann kann er loslegen mit Spielen. Und ja, und jetzt geht's wieder im Geldanlagebereich an die Basics. Wir gucken uns das Basisinformationsblatt an. Mhm. Was beinhaltet das Basisinformationsblatt? Wie lese ich das richtig? Wie kann ich die Inhalte verstehen? Was kann ich damit anfangen? Wo kann ich mich beschweren, wenn was schief läuft? Ja, das besprechen wir heute, dass man einmal wirklich so ein Roundup hat und weiß, was ich mit so einem Papier anfangen kann. Genau, Birgit, vielleicht fängst du erstmal damit an, was ist das Basisinformations eigentlich, welchen Zweck hat das und bei welchen Produkten finde ich sowas?
Das Basisinformationsblatt ist sozusagen ein grundlegendes Informationsblatt für Anlegerinnen und Anleger. Das heißt, jedes Anlageprodukt, sowohl ganz normale ETFs als auch Fonds, auch alternative Investmentanlagen und Versicherungen, Versicherungsprodukte, wie jetzt fondsgebundene Versicherungen, müssen so ein Basisinformationsblatt vorlegen, dass eben jeder potenzielle Interessent da alle wichtigen Informationen bekommt, wird da auch von der EU geregelt, also gibt es auch eine Richtlinie, da steht dann ganz genau drin, was auch in dem Basisinformationsblatt enthalten sein muss. Dass es nicht länger als 3 Seiten sein darf, damit die Anleger nicht so überfordert sind und damit das halt eben auch klar und leicht verständlich drin geschrieben sein muss, um was es sich hier für ein Produkt handelt, damit der Anleger und die Anlegerin am Ende auch wirklich sagen kann, jetzt habe ich es verstanden, möchte ich kaufen oder möchte ich nicht kaufen.
Ja, also eigentlich ist es wie so ein Waschzettel zu einem Fonds oder zu einer Versicherung, wo nochmal beschrieben ist, was macht das Produkt, welche Kosten sind da drin. Worauf genau. Lasse ich mich da ein und wo schon mal für den Anbieter der Rahmen abgesteckt wird, in welchem rechtlichen Rahmen er sich da bewegt oder in welchen Vorgaben er sich auch bei der Fondsanlage zum Beispiel bewegen kann, ist zum Beispiel beschrieben, in welche Märkte investiert das Produkt und auf welche Finanzmittel darf es dort zurückgreifen.
Genau, also es ist jetzt kein Werbematerial, da wird explizit unterschieden, sondern dieses Informationsblatt muss wirklich hat eine klare Struktur, damit die einzelnen Produkte auch miteinander vergleichbar sind, dass da eben klar ist, welches Produkt jetzt in welchen Kategorien besser vielleicht ist oder nicht oder geeigneter für meine eigenen Interessen.
Ja, wichtig ist, darauf kann ich dann als Anleger die Fondsgesellschaft oder die Versicherungsgesellschaft theoretisch festnageln.
Genau.
Das ist rechtlich quasi binden, was da drin steht, wenn man so möchte. Ja. Deswegen idealerweise immer nochmal in das Basisinformationsblatt reinschauen und nicht nur mit den Informationen auf irgendwelchen Webseiten arbeiten, die können sich täglich ändern oder da kann auch mal ein Fehler eingebaut sein beim Basisinformationsblatt, da ist schon eine sehr, sehr hohe Sorgfalt drin, weil die ja, Anbieter sich da ja nicht oft in die Nesseln setzen wollen, wenn sie irgendwas Falsches reinschreiben und dann verklagt werden. Genau. Ja, was steht denn nun so in dem Basisinformationsblatt und was fange ich damit an?
Genau, also es gibt ganz viele Themen, die da drin abgehandelt werden. Was ist zum Beispiel der Zweck dieses Informationsblattes? Um was für ein Produkt handelt es sich? Welche Risiken bestehen dazu? Da hatten wir auch schon mal einen Artikel dazu gemacht. Können wir da nochmal drauf eingehen? Dann, welche Kosten sind damit verbunden? Welche Performance kann ich erwarten? Wo kann ich mich beschweren? Alles so typische Sachen, die man sich vielleicht selber fragt, wenn man so ein Produkt kaufen möchte. Und wie gesagt, in der Richtlinie wird eben ganz klar auch gesagt, diese Inhalte müssen auch drin sein, damit man eben die Produkte miteinander vergleichen kann. Ich habe im Artikel, habe ich mir mal so ein Beispielprodukt einfach genommen, von iShares, nämlich den MSCI World ETF. Ja. Das ist einfach so ein Allerweltsprodukt, kennt glaube ich jeder irgendwie oder hat schon mal von gehört. Deshalb habe ich das so ein bisschen als Grundlage genommen und dann daran so ein bisschen erklärt, was man dann in den einzelnen Abschnitten lesen kann.
Den Artikel verlinken wir dann auch wieder in den Shownotes, da kann dann jeder noch mal reingucken. Du hast gestartet mit dem Abschnitt Produkt, das ist so ziemlich der Start im Basisinformationsblatt.
Genau.
Oben sind noch so ein paar Headlines, so ein paar Zusammenfassungen und dann kommt ein Textabschnitt, der mit Produkte beschrieben ist. Was finde ich dort im Basisinformationsblatt?
Da finde ich auf jeden Fall den kompletten Produktnamen, also alle 50 Wörter, die in dem Namen, in dem Titel enthalten sind. In der Regel finde ich dann auch, oder sollte ich auch die Wertpapierkennnummer finden, die ISIN. Das heißt, mit dieser Nummer kann ich dann auch googeln und wirklich dieses exakte Produkt finden. Das ist immer eindeutig zugeordnet, auch für die jeweilige Anteilsklasse. Genau, und dann eben einfach Anschrift von der Verwaltungsgesellschaft, Telefonnummer, Website, so kleine Informationen, wo ich vielleicht noch weitere Informationen auch finden kann.
Ja, wichtig, WKN und ISIN, das sind so die eindeutigen Identifikationsnummern für so ein Produkt, mit dem ich es an der Börse einfach finden und kaufen kann. Und das ist wie so ein Barcode im Supermarkt, wenn es über die Kasse gezogen wird, die Butter von, keine Ahnung, von ja, Eigenmarke oder so, dann kann das über den Barcode halt konkret zugewiesen werden. Und bei den Produkten ist es genauso. Das gibt eine eindeutige Nummer, womit so ein Produkt zugeordnet werden kann, so ein Fonds oder ETF zum Beispiel. Und da ist die ISIN die internationale Nummer und die WKN ist das deutsche Pendant dazu. WKN, kurz Wertpapier-Kennnummer. Total kompliziert. So.
Genau.
Genau. Dann haben wir den Abschnitt, der überschrieben ist mit, um welche Art von Produkt handelt es sich?
Genau, das ist schon der erste wirklich wichtige Abschnitt, der für alle oder den sich jeder unbedingt von vorne bis hinten auch durchlesen sollte, um wirklich zu verstehen, was ist das Produkt eigentlich? Also was für eine Art von Produkt habe ich hier? Ist es zum Beispiel ein ETF oder Fonds oder habe ich es hier schon mit einem alternativen Investmentanlage zu tun oder eine Versicherung? Die Laufzeit ist mit drin. Das heißt, es gibt ja auch zum Beispiel bestimmte Laufzeitfonds. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal das Thema LTIF, also europäische Langzeitfonds. Die haben dann immer auch eine klare Laufzeit, die steht dann auch, würde dann dort drin stehen. Normale ETFs oder Fonds haben in der Regel keine Laufzeit. Dann sind die Ziele auch mit drin, das ist auch ganz wichtig. Da lese ich dann meistens, wie dieser Fonds verwaltet wird, an welchem Index er sich hält, welche Instrumente dort zum Einsatz kommen. Also manchmal kann man ja dann auch noch lesen, es werden auch Finanzderivate verwendet oder Ausleihungen vorgenommen. Alles jetzt nichts total Ungewöhnliches, muss sich auch entsprechend immer an die Richtlinien gehalten werden. Genau, also das sind ganz wichtige Informationen, die da drin sind, die mir auch dann beim Verständnis dabei helfen, zu wissen, was habe ich hier überhaupt für ein Produkt und wie funktioniert das.
Wichtig ist an der Stelle, und das sagen wir auch mal mit, wirklich mit denen, das sind ja schon nur 2-3 Seiten,
ja.
Da geht wahrscheinlich über die Jahre relativ viel Geld rein für jeden Anleger. Und das ist im Autohaus, kann ich mich reinsetzen, kann das Auto Probe fahren, kann es anfassen, kann es fühlen. Im Finanzbereich sind wir doch mit sehr, sehr abstrakten Konstrukten am Ende des Tages konfrontiert. Und da ist es einfach entscheidend, dass man sich dann zumindest diese 3 Seiten mal zu Gemüte führt, damit man wirklich verstanden hat, in was man dort eigentlich investiert. Ja, das ist, meistens geht man ja, wenn man sich irgendwas kauft, auch hin und schaut sich das zumindest mal an und dann liest sich die Beschreibung durch. Für jede Amazon-Kauf wird Recherche betrieben, Rezension durchgelesen. Und da sollte dann in einem Produkt, wo vielleicht sogar eine Altersvorsorge oder sowas drauf aufgebaut wird oder größere andere Investments, sollte die Zeit in die Hand genommen werden und ja, das durchgelesen werden. Genau dafür ist das Basisinformationsblatt da, um da wirklich einen Abriss zu geben. So. Der nächste Abschnitt ist dann, welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen, richtig?
Genau, zu den Risiken hatten wir auch schon mal einen Artikel geschrieben zum Risikoindikator, den haben wir mal auseinandergenommen.
Ja, verlinken wir gerne mit in den Shownotes, genau.
Also es heißt, grundsätzlich wird das Produkt, was ich habe, hier in eine von 7 Risikoklassen einsortiert und diese Risikoklassen werden ja eingeschätzt, also es wird einfach die vergangenen 5 Jahre, manchmal auch die vergangenen 3 Jahre genommen und geschaut, wie stark ist das Produkt geschwankt, also in der Regel früher waren es die kompletten Schwankungen nach oben und unten. Seit 2 Jahren oder sowas nimmt man nur noch die Verluste. Also wie stark waren die Verluste in dem Produkt? Und genau anhand dieser Schwankungsbreite wird mein Produkt dann in eine dieser Risikoklassen einsortiert, sodass ich schon mal auf den ersten Blick einen Anhaltspunkt sehe, wie risikoreich ist das Produkt. Wir haben aber auch schon darüber gesprochen, dass es eher irritierend ist, wenn ich einen Aktien-ETF in ein mittleres Risiko in eine mittlere Risikoklasse einsortiert bekomme, obwohl es ja eigentlich auch, wir haben es ja hier auch mit einem sehr hohen Risiko zu tun, wenn wir im Aktienbereich unterwegs sind. Genau, nichtsdestotrotz ist es erstmal ein erster Anhaltspunkt, sollte man sich auch alles schön durchlesen, steht auch noch ein bisschen dazu, genau auf welchen Annahmen das alles beruht, welche ja, Risiken es sonst noch gibt. Sind nicht alle Risiken drin beschrieben, aber sowas wie Währungsrisiko, Marktentwicklung, kann man da schon ganz gut ablesen.
Ja, wichtig ist, dass der Risikoindikator immer am Ende auf der Vergangenheit beruht und dass er in der Realität dann ja, tatsächlich davon abweichen kann. Ja. Geht hier eher bei dem Risikoindikator davon, dass die Produkte vergleichbar zu machen, um dann zu sagen können, im Vergleich zu Produkt A oder B war das Produkt in der Vergangenheit riskanter oder weniger riskanter. Davon ja losgelöst ist Risiko immer sehr, sehr subjektiv auch in der Wahrnehmung. Für manche ist der Aktienmarkt Hochrisikobereich, für manche ist es eine entspannte Kaffeefahrt. Je nach Wahrnehmung, für die ist dann halt Krypto dann höheres Risiko. Aber für, und das kriegen wir halt auch in der Beratung mit, ist der Aktienmarkt schon für normale Anleger, die jetzt, ja, ist der Aktienmarkt im Prinzip schon als sehr, sehr hohes Risiko anzusehen oder ist für die meisten Anleger so. Wenn ich irgendwo über 50% zwischendurch mal runtergehen kann, dann ist das jetzt für die meisten nicht mittleres Risiko oder sowas. Und das sollte ich mir, wenn ich sowas lese, dann auch immer vor Augen führen, dass das alles relativ ist. Für den einen Anleger mag diese Risikoklasse, also diese Darstellung der Risikogruppen passen und für anderen ist es eigentlich irreführend. Gerade wenn man sieht, dass durch die Reform, die dort gemacht wurde im Bereich des Risikoindikators, plötzlich alle Produkte, fast alle Produkte risikoärmer einzusortieren sind, einfach nur aufgrund einer Regularie. Das ist dann doch schon was, was man hinterfragen darf. Aber trotzdem kann ich so ein Stück weit ablesen, wenn ich zwei Basisinformationsblätter von zwei Produkten nebeneinander lese, ist das eine in der Vergangenheit riskanter gewesen oder das andere.
Ja.
Wichtig ist immer in der Vergangenheit, weil für die Zukunft ist es dann halt schwierig. So, aber trotzdem kann ich Tendenzen ablesen. Steht ja auch am Ende unter jedem, keine Ahnung, Einordnung, dass das tatsächlich abweichen kann.
So. Ja.
Und auf der Vergangenheit basiert. Neben den Risikoklassen haben wir dann den nächsten Punkt, das sind die Performance-Szenarien.
Genau.
Denn die sind neu. Genau, gab es im Wesentlichen Anlegerinformationen, glaube ich, noch nicht.
Stimmt, da standen die, glaube ich, nicht so drin. Aber wenn ich natürlich ein Risiko eingehe, habe ich ja auch die Erwartung, dass ich ein bisschen dafür belohnt werde.
Ja.
Und hier wurden sich die vergangenen 10 Jahre immer angeschaut und dann geguckt, was wäre passiert, wenn ich die Anlage nach einem Jahr verkauft hätte? Was wäre passiert, wenn ich die Anlage nach 5 Jahren verkauft hätte? Und dann werden unterschiedliche Szenarien so, naja, mehr oder weniger simuliert, die aber schon auf so passiert sein könnten. Wir haben zum Beispiel das Stressszenario, ein ungünstiges Szenario, ein mittleres und ein günstiges Szenario. Und die meisten davon sind so auch schon mal in den letzten, ja, 10 Jahren passiert. Das Stressszenario, das zeigt, was im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten werden kann.
Eher ein hypothetisches Szenario.
Ne? Genau, sowas ist jetzt in diesem 10-Jahres-Zeitraum scheinbar auch noch nicht passiert. Genau, da geht es wirklich darum, große Finanzkrise, die kompletten Märkte dann abstürzen lässt. Was könnte dann eben im schlimmsten Fall passieren?
Das war was, was uns lange vor Rätsel gestellt hat, wo dieses Stressszenario herkommt, weil unten drunter immer steht das oder oben drüber, dass es sich auf den letzten 10 Jahren beruht.
Ja.
Und wir teilweise einen Vanguard FTSE Developed World, der ungefähr im MSCI World entspricht, dort mit -85% zwischendurch mal angegeben war und das ja in der Realität gar nicht vorgekommen ist. Und da hatten wir am Anfang ganz große Fragezeichen, wie kommen die auf solche Stressszenarien? Aber hier in dem Produkt steht es drunter, das Stressszenario zeigt, was sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Genau, und es heißt aber auch nicht, dass es nicht noch weiter runtergehen kann, denn es gibt auch extreme Marktbedingungen, die noch nicht bekannt sind, die vielleicht in Zukunft auftreten werden, von denen wir heute noch gar nichts gehört haben, dann kann das Produkt eben noch weiter sinken. Das wird hier so ein bisschen ausgeklammert. Ansonsten sowas, so ungünstige Szenarien, günstige Szenarien, die gab es so oder ähnlich schon mal in den vergangenen Jahren und das hat man eben versucht auch so darzustellen, um dann eben zu zeigen, auch den Unterschied, was passiert, wenn ich eben nach einem Jahr aussteige? Was passiert, wenn ich nach 5 Jahren aussteige? Dass man schon mal sehen kann, okay, je länger ich die Anlage halte, desto tendenziell höher sind auch die Renditen oder desto geringer sind die Verluste, die ich dann auch damit mache. Das wird nochmal eigentlich ganz gut dargestellt.
Ja. So viel zu den Performance-Szenarien. Dann haben wir, ja, was geschieht, wenn die Fondsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Also wenn ich quasi mein Geld haben will und die Fondsgesellschaft ist dazu nicht in der Lage?
Genau, kommt immer darauf an, was ich dann für ein Produkt habe. Wir wissen ja zum Beispiel bei ganz normalen Fonds und ETFs ist es ja so, dass das Vermögen, das Fondsvermögen separat in einer Verwahrstelle liegt oder in einer Depotbank. Es ist getrennt vom Vermögen der Kapitalsammelstelle. Das heißt, sollte der Fonds mal schließen oder die Gesellschaft insolvent gehen, dann liegt das Geld getrennt in der Depotbank und ich kann es mir dann eben auszahlen lassen. Solche Konstrukte werden dann mit reingeschrieben. Gibt aber auch andere Konstrukte, andere Produkte, bei denen das eben nicht so ist, wo es diese Sondervermögensstruktur zum Beispiel nicht gibt oder wo ich noch ein zusätzliches Kreditrisiko habe. Und das müsste dann eben auch da drin stehen, was dann passiert.
Ja, also es gibt eben nicht nur Fonds und ETFs, sondern auch irgendwelche Garantiefonds oder andere strukturierten Produkte, AIFs, irgendwelche alternativen Investmentfonds. Und für die gibt es ja am Ende auch solche Waschzettel, genau. Also Informationsblätter. Und da ist es dann doch schon sehr, sehr interessant, was dort steht, was im Insolvenzfall am Ende des Tages dort passiert. Also gerade den Abschnitt sehr, sehr gut und intensiv, vielleicht so zwei- oder dreimal lesen.
Ich glaube, das sagen wir über jeden Abschnitt mittlerweile. Also es ist wirklich, also es müssen ja auch nur maximal 3 Seiten sein und es ist vielleicht eine kleinere Schrift, aber die Informationen sind wirklich wichtig, gerade wenn danach auch Fragen entstehen, sollte man die unbedingt klären.
Genau. Den nächsten Abschnitt, der kommt, sollte man auf jeden Fall 2 oder 3 Mal lesen. Da geht es nämlich darum, welche Kosten entstehen.
Genau.
Und das ist ja, wie wir gelernt haben, über die Jahre, fast schon Jahrzehnte jetzt, ja, ein ganz entscheidender Punkt, um abschätzen zu können, ob am Ende von dem zugrunde liegenden Ertrag für den Anleger, für mich, also was übrig bleibt. Und dann sollte ich sehr, sehr intensiv drauf schauen. Was stellt denn da die Fondsgesellschaft eigentlich in Rechnung? Was kostet das? Wir haben jetzt als Beispielprodukt einen sehr, sehr günstigen ETF hier an der Stelle. Deswegen sieht es nicht so dramatisch aus. Wir haben aber auch schon Basisinformationsblätter gesehen. Da standen dort ganz, ganz andere Beträge. Ja. Sei es, wenn wir uns Basisinformationsblätter zu Versicherungsangeboten anschauen, sei es aktiv gemanagte Fonds oder da schon mal eine 2, irgendwas steht in der einen oder anderen Spalte. Und bei einem Abschluss kosten vielleicht noch ganz andere Zahlen. Und ja, deswegen ist einfach entscheidend, dass man den Abschnitt doppelt liest.
Genau, ist auch ganz interessant, weil zum Beispiel in der EU-Richtlinie drin steht explizit, dass man sowohl die relativen als auch die absoluten Kosten aufführen muss. Deswegen steht hier immer noch als Beispiel, es werden zum Beispiel 10.000 US-Dollar angelegt. Und wenn ich dann sehe, wenn ich nach einem Jahr aussteige, die Verwaltungskosten, die relativen liegen bei 0,2%. In absoluten Zahlen auf die 10.000 Dollar sind das dann 20 Dollar.
Ja.
Wenn ich nach 5 Jahren aussteige, da wird sogar bei den absoluten Zahlen gleich die Rendite mit eingerechnet. Das heißt, die gehen davon aus, dass ich innerhalb dieser 5 Jahre jedes Jahr auch eine bestimmte durchschnittliche Rendite habe und die dadurch ist natürlich, sind meine absoluten Kosten nicht 5-mal die 20 US-Dollar, sondern enthalten dann auch schon die Erträge.
Genau. Auf die Erträge.
Das ist, finde ich, ganz interessant, weil man dann natürlich auch so ein bisschen eine Vorstellung hat, wie sich die Kosten auch entwickeln können, wenn sich mein eigenes, wenn sich meine Anteile eben auch im Volumen vergrößern. Ansonsten sind ja auch ganz gut Einstiegs-Ausstiegskosten mit vermerkt, Transaktionskosten sind immer noch interessant. Gerade bei einigen aktiv gemanagten Fonds vor allem sind ja eher höhere Transaktionskosten manchmal vorhanden. Die Erfolgsgebühr muss auch mit ausgewiesen werden, ist jetzt bei ETFs eher nicht der Fall. Genau, und wenn wir es jetzt zum Beispiel mit einem Versicherungsprodukt zu tun haben, da werden dann hier die Effektivkosten ausgewiesen, beziehungsweise die Höhe, in der sich meine Rendite reduzieren wird. Auf lange Zeit gesehen.
Wobei es bei der Verteilung der Kosten aus der Erfahrung heraus wahrscheinlich auch einen gewissen Spielraum gibt zwischen Verwaltungs- und Transaktionskosten. Wir haben ja mal praktisch das Beispiel, war ein Vergleich von 2 Immobilien-ETFs, die in die Immobilienunternehmen berücksichtigen, wo der eine fast denselben Indiz berücksichtigt oder dieselben zugrunde liegenden Unternehmen kauft und von der Verwaltungskostenquote viel, viel attraktiver aussah.
Ja.
Und da haben wir ins Basisinformationsblatt reingeschaut und dafür waren bei dem dann der attraktive aussah bei Verwaltungskosten, viel, viel höhere Transaktionskosten ausgewiesen. Wenn man beides zusammennimmt, ist man wieder beim Gleichen. Also der Teufel liegt da manchmal im Detail und einen gewissen Gestaltungsspielraum scheint es da bei der Aufteilung der Kosten schon zu geben.
Ja.
Neben den Kosten kommt dann noch der nächste Punkt, wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Da ist dann nochmal zu den Rahmenbedingungen ein bisschen was geschrieben.
Genau, es gibt ja dann auch wieder unterschiedliche Produkte, für die es unterschiedliche Regelungen gibt. Bei so Fonds, ETFs oder auch sowas wie LTIFs steht dann eine empfohlene Haltedauer, die liegt in der Regel bei 5 Jahren. Wie die jetzt auf die 5 Jahre kommen, ich gehe mal davon aus, dass es einfach damit zusammenhängt, dass sie immer sich hauptsächlich bei, also die letzten 5 Jahre angeschaut haben, beim Risiko zum Beispiel. Ansonsten, je länger man so eine Anlage hält, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man damit im Plus landet.
Ich sage immer, in jeder Beratung lege ich noch mal ein paar Jahre oben drauf, um auch nochmal sicher zu gehen.
Genau. Bei Versicherungsprodukten ist auch ganz interessant. Da steht dann meistens ein viel längerer Zeitraum. Je nachdem, wie alt ich bin, wenn ich das Produkt abschließe, sollte ich zum Beispiel Mitte, Ende 20 sein, steht dann als empfohlene Haltefrist 40 Jahre, bin ich Mitte, Ende 30, werden eher 30 Jahre stehen, je nachdem, wie weit es bis zum Ruhestand ist,
ja.
Weil ich natürlich die geringste Kostenbelastung habe, wenn ich dieses Versicherungsprodukt wirklich bis zum Schluss durchziehe.
Gerade bei Provisionsverträgen, wir hatten das ja erst vor kurzem bei der Effektivkostenquote, die sich ja doch extrem unterscheiden kann, ob ich so einen Rentenvertrag bis zum Schluss durchziehe, dann sind die Effektivkostenquoten quasi minimal, so wie es im Basisinformationsblatt aufgeführt ist. Wenn ich aber nach 5 Jahren abbreche, wo gerade die Abschlusskosten abbezahlt wurden, dann sind die Effektivkosten natürlich viel, viel höher. Und so hast du ja gerade beschrieben, kommen dann auch diese Haltefristen teilweise zustande, die dann sehr, sehr lange ausgelegt sind. Und gerade bei Rentenverträgen, die sind ja auch so gedacht ursprünglich, dass sie für die Rente sind. Und dann ist die empfohlene Haltedauer auch bis zur Rente und idealerweise, wenn der verrentet wird, bis zum Tod. Ja, ist, glaube ich, logisch.
Ja.
Dann noch ein Punkt, wie kann ich mich beschweren? Dann kommen so, ich sag mal so, Anhangangaben, die man dann.
Genau, also falls ich mal einen Fehler finden sollte im Basisinformationsblatt, dann kann ich mich an die Stelle wenden, die dann hier aufgeführt wird. Und genau, schreiben, eher nicht anrufen.
Ja, kann ich BlackRock schreiben, hey Leute.
Genau. Genau, einfach dann eine E-Mail hinschreiben, wenn man irgendwie ein Problem damit hat.
Ja. Und dann gibt es noch den ganz entscheidenden Punkt, sonstige zweckdienliche Angaben, wo dann wahrscheinlich alles, was in den anderen Punkten nicht reingepasst hat, reingenommen wird.
Genau, also im Prinzip auch der Hinweis darauf, dass es noch andere Unterlagen gibt, Informationsunterlagen, die man sich durchlesen sollte, dass man ja auch noch andere, wenn ich mich jetzt beraten lasse, zu einem Vermittler gehe oder zu einem Berater, sollte ich von dem dann auch noch Informationen erhalten, anderweitige. Und genau, wenn ich das, sollte ich mir, wie gesagt, alles ordentlich durchlesen, damit ich auch weiß, auf welche Informationen ich wirklich Anspruch habe, dass vielleicht auch nicht unbedingt alles in dem Basisinformationsblatt drinsteht, beziehungsweise was natürlich auch klar ist, ist, dass dieses Blatt nicht dazu gedacht ist, meine wirklich individuelle Situation bestmöglich abzubilden. Das heißt, Beratung ist immer notwendig, gerade wenn ich Produkte nicht verstehe oder wenn ich zum Thema Risikofragen habe, was zum Beispiel eigene Risikobereitschaft angeht, Risikowahrnehmung angeht, da sollte ich mich unbedingt dazu beraten lassen, weil ich sowas nicht aus dem Basisinformationsblatt unbedingt ableiten kann.
Ja, also da muss ich jeder selber dann einschätzen, ob er das selber einschätzen kann oder nicht. Wenn nicht, gerne melden, wir helfen gerne. Ein bisschen Eigenwerbung darf erlaubt sein. Ansonsten, auf welche Bereiche ich mich von der Wichtigkeit her so ein Stück weit die letzten beiden Punkte, die wir besprochen haben, vielleicht nicht mehr ganz so entscheiden, um das Produkt an sich zu begreifen. Aber welche Risiken bestehen? Was macht das Produkt eigentlich? Welche Kosten sind damit verbunden? Und gerade bei Produkten, wo es eine Rolle spielt, was passiert im Insolvenzfall? Das sind so die Punkte, auf die ich unbedingt ein Augenmerk legen würde und die man sich unbedingt zu Gemüte führen sollte, bevor man so ein Produkt kauft. Ja, dann sind wir soweit durch mit dem Basisinformationsblatt. Ja. Ein Hinweis noch, gerade bei Versicherungsprodukten, wir hatten es schon öfters erwähnt, bei ETFs, klar, und bei Fonds, wo es im Prinzip vorher nur das Basisinformationsblatt gibt, was ich mir anschaue in der Regel, dann, also klar, kann ich mir noch Zusammensetzung und so, aber von den offiziellen Dokumenten ist es halt das Basisinformationsblatt, was mir zur Verfügung gestellt werden muss. Wenn ich das bei einem Versicherungsvertrag, muss das auch zur Verfügung gestellt werden, aber wird meistens mit einem umfangreichen Angebot mitgeschickt. Und dieses Angebot umfasst mir teilweise gute 100 Seiten bei einer Rürup-Rente, beim normalen Rentenvertrag. Und dann ist dieses Basisinformationsblatt auf Seite 67 oder sowas, von mir aus auch 65 oder 50. Und ich unterschreibe dafür, dass ich das erhalten habe. Und die meisten kommen aber nicht auf die Idee oder wissen nicht, dass das da irgendwo versteckt ist und finden das dann logischerweise auch nicht, weil sie nicht danach suchen. Dann haben sie es zwar erhalten und dem Gesetz ist damit Rechenschaft abgelegt worden von Seiten des Produktgebers und des Vermittlers. Aber der Anleger oder Käufer des Produktes, der kann eben nichts damit anfangen, weil er nicht weiß, dass das gibt. So. Ihr wisst jetzt, dass das gibt, gerade auch bei Versicherungsprodukten, also danach suchen. In der Regel kriegt man das mittlerweile als PDF ausgehändigt. Ja. Und da gibt es eine Volltextsuche und dann mal das Wort Basisinformationsblatt eingeben oder Produktinformationsblatt oder wie auch immer das vielleicht mal anders genannt ist, aber in der Regel muss es Basisinformationsblatt heißen. Und dann suchen. Da sind alle Kosten und Sonstiges aufgelistet, darüber haben wir gerade gesprochen. Dann wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Das vielleicht noch zum Schluss, dass die Branche das schon so dreht, gerade im Versicherungsbereich, dass es vielleicht nicht auf den ersten Blick auffällt.
Ja.
Gut. Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, Textbeitrag verlinken wir nochmal in den Shownotes. Da haben wir dann auch das Beispiel zum ETF mit drin, wo ihr auch nochmal die Texte nachlesen könnt. Genau. Ansonsten auch nochmal in den Podcast oder in die Episode reinhören zum Punkt Effektivkostenquote. Die hatten wir besprochen. Und dann hatten wir noch den Podcast und Risikoindikatoren. Können wir gerne in den Shownotes mit verlinken. Da könnt ihr da nochmal reinhören, wenn ihr dazu Fragen habt. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.